Inforadio Podcast.
Herzlich willkommen zum Tag in Berlin und Brandenburg, im Studio für Sie Stefan Oswald. Alle haben jetzt mit allen geredet, manche sogar zweimal. Die Sondierungen zu zweit sind in Berlin abgeschlossen worden. Nun geht's ans Auswerten und ans Entscheiden. Wer nimmt wen mit auf die nächste Sondierungsetappe, in der dann erstmals im Trio ausgelotet werden soll, welche Koalition Berlin künftig regieren könnte. Mehr dazu von rbb-Landespolitik-Reporter Jan Menzel.
Morgens kurz vor neun in der Müllerstraße. Die Linkspartei kommt zum zweiten Mal in die SPD-Zentrale im Wedding. Als linken Spitzenkandidat Klaus Lederer und seine Parteichefin Katina Schubert nach mehr als zwei Stunden wieder herauskommen, verraten sie nichts.
Nur, dass die Stimmung noch freundlicher und konstruktiver war.
Man lernt sich ja auch immer besser kennen.
Die Linke kann im großen Koalitionspoker nur alles auf eine Karte setzen. Rot-Rot-Grün oder Opposition. Klaus Lederer und Katina Schubert glauben weiter, dass das bisherige Bündnis eine Zukunft hat.
Seit Anfang an eigentlich.
Das war immer unser Ziel und
jetzt noch mehr.
Da arbeiten wir beharrlich dran.
So ist es.
Beharrlich arbeitet sich auch Kai Wegner vor. Der CDU-Landesvorsitzende hat aber etwas anderes im Sinn, als er direkt nach den Linken zu seinem zweiten Termin in der Müllerstraße eintrifft.
Einen echten Neustart, glaube ich, gibt es in dieser Stadt nur mit einer Deutschlandkoalition.
Auch Wegner ist nach dem Gespräch demonstrativ optimistisch, spricht von einem sehr, sehr guten Geist.
Man spürt, dass sowohl die SPD als auch die CDU bereit sind, was Neues auszuprobieren, gemeinsam Wege zu gehen.
Parallel zu den Treffen bei der SPD haben die Grünen in ihrer Landesgeschäftsstelle sondiert. Mehr als vier Stunden war die FDP zu Gast. Und es scheint, als wolle FDP-Landeschef Christoph Meyer in puncto Zuversicht nicht hinter die anderen Aspiranten auf die Dreier-Sondierungen zurückfallen.
Es ist alles möglich, außer Zusammenarbeiten mit der AfD und der Linken.
Was sich bei Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch bei allem Lob für die FDP dann doch ein bisschen anders anhört.
Also es war ein offenes, interessantes Gespräch, auch fachlich gut, aber es wären natürlich schon weite Wege, die wir noch zu gehen hätten.
Gewissheit, wer zu weiteren Gesprächen eingeladen wird, gibt es am Freitag. Der geschäftsführende Landesvorstand der SPD und der Landesvorstand der Grünen wollen dann entscheiden, mit wem sie in Sondierungen zu dritt gehen.
Der Bericht von Jan Menzel. Im Tarifkonflikt von Verdi mit den Berliner landeseigenen Kliniken gibt es nach vier Wochen Streik eine erste Verständigung, und zwar mit der Charité. Mit dem landeseigenen Klinikkonzern Vivantes und dessen Tochterunternehmen dagegen gibt es noch keine Annäherung. Die Gewerkschaft will bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege erstreiten. RBB-Reporterin Sabrina Wendling hat die Einzelheiten.
21 Stunden lang haben sie durchverhandelt und standen am Vormittag entsprechend müde und mit zittriger Stimme auf dem Rasen der Charité. Verdi-Verhandlungsführerin Melanie Guber verkündete nichts weniger als einen Durchbruch.
Wir haben ein sehr umfangreiches Tarifwerk geschaffen. Es ist ein Stopp, dass es nicht mehr so weitergehen kann, dass wir eine Personalbemessung finden müssen, die tatsächlich den tatsächlichen Arbeitszeiten entspricht und darauf aufbauend einen Schlüssel finden, der dafür sorgt, dass zum Beispiel Beschäftigte nicht mehr alleine in der Nacht arbeiten müssen.
Im Großen und Ganzen geht es darum, dass Pflegekräfte entlastet werden sollen. Künftig soll eine Pflegekraft für weniger Patienten zuständig sein als bisher. Weil diese Entlastung aber nicht jeden Tag klappen wird und auch vom Krankenstand abhängt, sollen an besonders arbeitsintensiven Tagen Punkte gesammelt werden. Für jeden Punkt gibt es Freizeitausgleich oder aber man sammelt sie für ein Altersteilzeitkonto oder ein Sabbatical. Damit die Pflegekräfte auch entlastet werden können, braucht es nach Schätzungen der Charité-Personalchefin Carla Eisel innerhalb von 3 Jahren mindestens 700 Pflegekräfte mehr.
Wir glauben auch schon, dass wir mit dieser Perspektive, die wir hier bieten, magnetisch wirken und Menschen auch zu uns kommen und wir auch ganz viele Menschen dazu ermutigen können, vielleicht aus ihrer Teilzeit wieder in ein Vollzeitverhältnis zu wechseln.
Die Situation bei Vivantes ist allerdings nach wie vor schwierig, auch wenn die Verhandlungsführerin betont, dass man sich jetzt mit aller Kraft auf diese Auseinandersetzung konzentrieren werde.
Eine Sache liegt, ich denke, für alle auf der Hand. Wenn wir jetzt einen Streik weniger haben, haben wir auf der anderen Seite mehr Kraft, dann das in die anderen beiden Streiks zu stecken. Also insofern, wir machen weiter und die Beschäftigten wollen das auch.
Ein erstes Treffen mit dem ehemaligen brandenburgischen Ministerpräsidenten Matthias Platzeck fand am Nachmittag statt. Er soll beide Seiten wieder an den Verhandlungstisch kriegen. Angesichts der festgefahrenen Situation wird das aber wohl keine schnelle Sache werden. An der Charité jedenfalls hofft man, dass der neue Tarifvertrag innerhalb von 5 Wochen ausformuliert sein wird und dann zum 1. Januar des nächsten Jahres in Kraft treten kann.
Nach Brandenburg. Wie ist die Lage am Flughafen BER? Läuft es wieder an mit den Passagierzahlen nach Corona? Wie steht es um die Finanzen? Wie um die Technik? Viele Fragen, die die Abgeordneten im Brandenburger Landtag gestellt haben. Früher gab es dafür einen Flughafenausschuss. Neuerdings ist es ein Unterausschuss des Finanzausschusses. Aber wie auch immer das Gremium heißt, die Flughafengesellschaft stand wieder Rede und Antwort in Form ihrer Chefin Aletta von Massenbach, und unser Landtagsreporter Oliver Schosch hat zugehört.
Wie es am Flughafen BER läuft, das hängt maßgeblich von den Passagierzahlen ab. Und da war es in der ersten Jahreshälfte wegen Corona noch ziemlich mau und wurde dann immer besser, so die Chefin der Flughafengesellschaft Aletta von Massenbach.
Beim letzten Mal haben wir schon mal dargestellt, dass die ersten 5 Monate sehr viel schwächer gelaufen sind, als wir alle gedacht haben, das ganz klar auf die Pandemie zurückzuführen. Seit dem Juli gibt es eben einen Anstieg an Dynamik. Wir bewegen uns jetzt Juli, August, September in der Größenordnung von -55%, jetzt nur Monat-zu-Monat-Vergleich jeweils. Damit haben wir eben rund 1,5 Millionen Passagiere pro Monat.
Für den September hatte man nur 1,3 Millionen Passagiere erwartet. Deshalb ein kleiner Erfolg. Auch der Oktober mit den Herbstferien dürfte noch ähnlich gut weiterlaufen. Wie es im Winter weitergeht, sei unklar, so Aletta von Massenbach. Finanziell hängt der BER weiterhin am Tropf seiner Gesellschafter Bund Berlin und Brandenburg. Doch die Flughafenchefin klingt so, als ob man die aktuelle finanzielle Entwicklung zumindest im Griff habe.
Januar bis zum August, da haben wir 4,5 Millionen Passagiere und Umsätze von 150,2 Millionen Euro. Das ist sozusagen mehr oder weniger so, auch wie wir es erwartet haben. Die Finanzsituation des Unternehmens, das hatten wir ja dargestellt, dass unsere Mittel noch bis erstes Quartal 2022 reichen werden. Und dann gibt es noch ein weiteres altes Darlehen, schon länger vereinbartes Darlehen. Wir haben einen Weg entwickelt, was ja letztendlich die nächsten Schritte zur Liquiditätssicherung. Und den diskutieren wir natürlich mit den Gesellschaftern.
Allerdings gäbe es weiterhin eine lange Liste mit technischen Problemen, die gerade zusammengestellt werde. Eines der größten Probleme seien derzeit die Rollbänder. Die Fluggäste müssen wohl noch einige Zeit neben defekten Rollbändern herlaufen.
Oliver Schosch aus Potsdam. In Brandenburg an der Havel hat der Prozess gegen einen früheren Wachmann des Konzentrationslagers Sachsenhausen begonnen. Dem 100-Jährigen wird Beihilfe zum Mord an mehr als 3.500 Häftlingen vorgeworfen. Der Angeklagte will sich nicht zu den Vorwürfen äußern. Einige Überlebende treten in dem Prozess des Landgerichts Neuruppin, der aus organisatorischen Gründen in Brandenburg an der Havel stattfindet, als Nebenkläger auf. Claudia Baradoy über den Prozessauftakt.
Für den Prozess ist eine Sporthalle am Stadtrand umgebaut worden. Der Angeklagte wohnt in Brandenburg. Weil er nur eingeschränkt verhandlungsfähig ist, soll er nicht jedes Mal den langen Weg zum etwa 80 Kilometer entfernten Landgericht Neuruppin auf sich nehmen. Zudem bietet die Halle unter Corona-Bedingungen Platz für die internationale Presse und Zuhörer. Unter ihnen war auch Leon Schwarzbaum. Er hat die KZ Auschwitz, Sachsenhausen und Buchenwald überlebt und ist 100 Jahre alt, genau wie der Angeklagte. Von dem erwartet er:
Ich will versuchen, von ihm die Wahrheit zu bekommen. Er soll die Wahrheit sagen.
Der Angeklagte kommt auf einen Rollator gestützt in den Gerichtssaal, wirkt körperlich gebrechlich, jedoch geistig auf der Höhe. Er ist in Litauen, in Marianpol, geboren. Zunächst war er in Sachsenhausen in einer Ausbildungskompanie tätig, dann im Hauptlager, wo er zum SS-Rottenführer befördert wurde. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm wissentliche und willentliche Beihilfe zu den Morden in Sachsenhausen vor. Erschießungen und Giftmorde durch Gas. Insgesamt gibt es 16 Nebenkläger, Überlebende oder Söhne und Töchter derer, die ermordet wurden. Anwalt Mehmet Daimagüler vertritt eine Sintisa, deren Vater in Sachsenhausen umgebracht wurde.
Dieses Verfahren ist ganz, ganz wichtig für sie. Sie hat ein Leben lang darunter gelitten, dass das Unrecht, was Sinti und Roma angetan wurde, dass der Völkermord, eigentlich nie aufgearbeitet wurde, weder politisch noch juristisch. Ihr geht es nicht darum, dass der Angeklagte hart bestraft wird oder dass er ins Gefängnis geht. Darum geht es nicht. Es geht uns darum, dass Zeugnis abgelegt wird. Zeugnis abgelegt wird über die Verbrechen an den Sinti und Roma, aber auch Zeugnis abgelegt wird über das Versagen der deutschen Justiz im Osten wie im Westen nach dem Krieg. Eine Justiz, die eben nicht Gerechtigkeit hat walten lassen, sondern vor allem als eine große Strafvereitelungsmaschinerie gewirkt hat.
Die Verlesung der Anklage verfolgt der Angeklagte aufmerksam. Und er zeigt Regung, schaut nach unten, nestelt an seiner Jacke, wenn der Staatsanwaltschaft von konkreten Ereignissen spricht. Zum Schluss lässt er durch seinen Anwalt jedoch mitteilen, dass er sich zu den Vorwürfen nicht äußern will. Leon Schwarzbaum verlässt daraufhin wort- und kraftlos den Gerichtssaal. Die Nebenkläger sind wütend und enttäuscht. Für den aus Holland stammenden Christoffel Heyer spricht seine Ehefrau Anja Hoppenbrauer.
Es ist deutlich, was sie gemacht hat. Es ist deutlich. So, der Mann hat kein Gefühl.
Der Anwalt der Nebenkläger Thomas Walter hat jedoch Hoffnung, dass der Angeklagte es sich noch einmal überlegt. Wenn man 100 Jahre alt sei, müsse man sich vielleicht auch etwas von der Seele sprechen.
Das kann auch dazu führen, dass diese Lebensperspektive ihm eine kleine Möglichkeit gibt, auch so etwas wie Altersweisheit zu entwickeln. Darauf hoffe ich.
Ein Urteil wird im Januar erwartet.
Der Bericht von Claudia Baradoy. Mit 59% vollständig Geimpften ist Brandenburg drittletzter im Bundesländervergleich. Das soll sich ändern. Der Peak soll zu den Menschen kommen. Mobile Impfungen, so heißt das Rezept. Koordiniert werden sollen die Impfungen im Landkreis Barnim von der Rathauspassage in Eberswalde aus. Und dort gibt es jetzt überraschend viel Andrang. RBB-Reporter Helge Oehlert berichtet.
Andrang in der Rathauspassage von Eberswalde. Eigentlich hatte man nur mit einzelnen Nachzüglern gerechnet, weil das offizielle Impfzentrum seit 30. September geschlossen ist. Doch jetzt drängeln sich rund 50 Impfwillige im Einkaufszentrum. Selbst die Mitarbeiter der Johanniterhilfe müssen sich darauf erstmal einstellen, sagt Leiterin Jessica Engmann.
Wir sind jetzt natürlich sehr überrascht, dass es noch so viele sind, die jetzt hier nochmal kommen.
Doch eigentlich wurde die leerstehende Ladenfläche gar nicht angemietet, um hier regelmäßig Impfdosen zu spritzen, sondern als Koordinierungsstelle für geplante Impfaktionen, mit denen der Landkreis Barnim zu den Leuten vor Ort kommen will. Denn das sei der Kern der neuen Impfstrategie des Landkreises, sagt Pressesprecher Robert Bachmann.
Da setzen wir jetzt vorrangig auf das Thema mobiles Impfen. Dafür haben wir jetzt eine Organisationsstelle eingerichtet, von der aus das alles koordiniert wird. Da gibt es jetzt in den nächsten Tagen auch schon die ersten Termine.
Auch in der Rathauspassage gibt es noch einmal die Möglichkeit, sich direkt impfen zu lassen. Und zwar am kommenden Samstag. Aber dafür sollte man vorher online einen Termin buchen.
Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg.
Inforadio Podcast.